haben. Es fehlt oft ein Fokus und auch dieses Dranbleiben, ne? Dass wir wirklich sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt auf eine Sache. Und das sind eben so Dinge, die sich einschleichen in den Organisationen, in dieser Fülle an natürlich auch eben Strukturen, an Abteilungen. Und es wird eben zu wenig derzeit darauf geschaut, was ist das systemische Bild, was ist das ganzheitliche Bild dahinter.
Mit Maria Kolitsch und Tobias Lichtenstern spreche ich darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn Unternehmen Innovation nur als Beruhigungsmittel sehen und man eher reagiert als innoviert. Das ist ein Muster unserer Zeit, das ist gar nicht so selten. Und dieses Muster führt dazu, dass man immer wieder dieselben Probleme erleben wird. Genauso wie der Gedanke an Geschwindigkeit, die Klarheit in Unternehmen ersetzt, oder das Muster, dass niemand Verantwortung für eine Entscheidung übernimmt. Der Gedanke, dass man Produkte und Services im Unternehmen mit der Struktur, Kultur und Strategie synchronisiert, ist da fast zu schön, um wahr zu sein. Aber eben nur fast, denn das Unternehmen Leap, wo Maria Kolitsch und Tobias Lichtenstern dazugehören, unterstützt Organisationen eben dabei, die komplexen Herausforderungen unserer heutigen Zeit zu bewältigen. Und ich spreche mit Maria und Tobias über typische Muster in Unternehmen, was es bedeutet, wenn Innovation als Beruhigung betrieben wird, psychologische Sicherheit, Veränderungen, Identitäten und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Maria und Tobias. Was treibt euch an?
Positive Veränderungen in Organisationen zu bringen, das ist, glaube ich, das, was uns oder mich jetzt persönlich antreibt und auch für Leap gesprochen, ist es einfach, Organisationen wirklich in ihren Herausforderungen, in ihren Mustern zu begleiten, Veränderungen herbeizuführen, das im Endeffekt zu vielleicht neuen Wachstum führt, so eine positive Veränderung. Und ich denke, das ist das, was mich antreibt und was vielleicht auch Leap antreibt.
Welche Muster gibt es da konkret?
Boah, da gibt es einige Muster. Wir haben im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen drüber geredet. Immer ganz gut, wenn man zu so einem Podcast eingeladen wird, weil da wird man immer ein bisschen getriggert. Vielleicht nochmal Dinge nochmal zu konkretisieren, und da haben wir uns auch, wie gesagt, Mary und ich im Vorfeld nochmal unterhalten und sind so auf einige Themen draufgekommen. Und die Muster, also eins ist zum Beispiel Innovation als Beruhigung. Ja, also da geht es um das ganze Thema, wie wird Innovation in Organisationen vorangetrieben, sind die wirklich nachhaltig oder sind das quasi nur, ist das nur ein Pflaster, das in die Organisation kommt? Ist es systemisch getrieben oder nicht? Ich kann aber mal die Muster kurz durchgehen, dann können wir nochmal spezifisch dann drauf gehen. Oder Mary, willst du noch was dazu sagen? Zum ersten gleich.
Ich fange vielleicht gleich nochmal an mit dem, wie wir überhaupt auf Muster kommen. Und ich finde, das ist die Reflexion, und ich finde, dass wir oft gerade in der unternehmerischen Welt, aber sowohl auch in unserer privaten Welt, uns eben sehr schwer tun, oft mit dem Reflektieren, also nochmal zurückzuschauen, innezuhalten, uns diese Zeit zu nehmen, zu reflektieren, eben was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wohin haben uns gewisse Entscheidungen auch gebracht. Und es war jetzt auch schön im Vorfeld, Tobias, eben mal für uns zu reflektieren aus den letzten 15 Jahren in unserer Laufbahn im Bereich eben der Agentur und Beratung mit Fokus auf Produkt- und Service-Innovation, was sind eben Muster, die uns einfach eben aufgefallen sind, sowohl an unserer eigenen Arbeit als eben auch in der Arbeit mit den Organisationen, die ja sehr divers sind. Also vielleicht auch nochmal zu unserem Hintergrund. Wir kommen beide eben aus der Agenturberatungswelt, haben viele verschiedene Stationen durchlebt und einfach sehr viele Organisationen kennengelernt in den unterschiedlichen Branchen, Industrien, Mustern, und haben eben einfach gemerkt, dass die Problematiken bzw. die Muster, die Patterns immer die gleichen sind. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger für den Podcast heute mit dir, Robert, dass wir gesagt haben, Muster unserer Zeit, was sind eben Muster unserer Zeit, die wir natürlich vor allem im unternehmerischen Umfeld sehen und eben in der Begleitung von Unternehmen. Genau. Und den ersten Punkt, den Tobias gerade schon angesprochen hat, eben Innovation als Beruhigung, also dass wir so das Gefühl haben oder die Organisation, dass wir innovieren müssen. Wir müssen am Zahn der Zeit sein, jetzt gerade mit KI natürlich absolut großes Thema, was viel treibt, viele Initiativen und wo viele Unternehmen jetzt auch so ein bisschen in so eine Schockstarre eigentlich kommen oder in so ein Freeze von wir müssen was machen, aber was machen wir eigentlich wirklich? Wo können wir wirklich einen Wert generieren? Und das ist eben was, was wir auch in den Zeiten, bevor KI jetzt das Trendthema wurde, beobachtet haben, dass es einfach ganz viele Initiativen gibt. Zeitweise gab es dann Innovation Labs, die mal ganz groß waren, vor so 5, 6 Jahren, aber eben so ein bisschen außerhalb der Organisationen operiert haben, nicht ganz klar, was machen die eigentlich. Also eben, das ist viel im Gange, aber so wirklich das Betriebssystem dahinter, also die Grundstrukturen anzuschauen, zu betrachten, ist dann oft das, was nicht ganz im Fokus steht und weswegen Innovation dann oft eben auch sehr begrenzt ist, beziehungsweise eigentlich gar nicht den Wert findet, den es finden könnte.
Ab wann spricht man eigentlich von einer Innovation? Ab wann kann man etwas als Innovation begreifen, als Innovation sehen? Ab wann ist denn auch ein Unternehmen innovativ? Und in welchen Zyklen kann man das betrachten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann es von verschiedenen Perspektiven betrachten. Innovation, ich glaube, innovativ ist eine Organisation aus unserer Perspektive, wenn es auf Marktkunden reagiert, wenn es sich verschiedene Mikro-Makro-Trends anschaut und ja, wie gesagt, reaktionsfähig ist, also handlungsfähig ist eigentlich ist und quasi neue Impulse auf den Markt bringt, neue Produkte, neue Services, die halt wirklich einen Need haben, aus meiner Perspektive. Und wie gesagt, innovativ ist vieles, aber ich denke also von einer Organisation her, wie gesagt, dass man handlungsfähig ist. Ja.
Und wie baut man ein Betriebssystem auf, um handlungsfähig zu sein und um handlungsfähig auch zu bleiben? Weil wahrscheinlich muss ja das Betriebssystem, beim Computer, das muss ja auch immer wieder angepasst werden, höchstwahrscheinlich.
Ein Blut. Und deswegen eben ist ja auch die letzten Jahre jetzt Change als großer Begriff aufgekommen. Und eben, wenn wir etwas verändern wollen, dann verändern wir zum einen die Organisation, aber auch also den Organismus, sage ich immer gerne, aber natürlich auch jedes Individuum darin, was in diesen Organismus hineinspielt. Und ich finde, es passt auch ganz gut zu diesem ersten Punkt oder zu diesem ersten Pattern Innovation als Beruhigung, dass wir unfassbar viele Initiativen haben, die wir treiben. Wir haben eben stetig neue Strategien, die wir aufsetzen. Es fehlt oft ein Fokus und auch dieses Dranbleiben, ne, dass wir wirklich sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt auf eine Sache. Und das sind eben so Dinge, die sich einschleichen in den Organisationen, in dieser Fülle an natürlich auch eben Strukturen, an Abteilungen. Und es wird eben zu wenig derzeit darauf geschaut, was ist das systemische Bild, was ist das ganzheitliche Bild dahinter, mit dem wir arbeiten und wie verändert sich das mit verschiedenen Treibern, sei es technologische Treiber, als eben auch vielleicht neue Märkte, die wir erreichen wollen, natürlich jetzt auch wirtschaftlicher Druck, der einfach derzeit zu spüren ist, aber eben auch Veränderungen natürlich im Leadership, im Management, neue Rollen, Positionen, die getragen werden. Also ein durchschnittlicher CEO ist in Deutschland und Österreich 6 bis 7 Jahre in seiner Position. Und das ist eine Zeit, die ist mittelfristig da, aber eben um wirklich langfristig Innovationen zu treiben in einem Unternehmen und das Unternehmen auch so zu kennen beziehungsweise begleiten zu können mit all den unterschiedlichen Treibern von außen, ist eben gar nicht so einfach, beziehungsweise eben in der Komplexität, die derzeit herrscht, einfach sehr schwierig für viele Unternehmen und Organisationen.
Wie schafft man es in dieser Komplexität dann, diese Einfachheit zu schaffen und auch diesen Veränderungsprozess im Unternehmen dann wirklich auszubreiten oder dieses Betriebssystem auch zu installieren, weil auch individuell jeden da mitzunehmen und Veränderung, das ist ja grundsätzlich etwas, was wir Menschen nicht wollen. Und dann kommt ja auch noch von außen die Veränderung, dann sollten wir uns verändern, dann sollte sich die Organisation verändern. Wie schafft man das dann? Also wie nimmt man da alle mit auf die Reise? Und ich sage jetzt mal, welchen einen Gedanken braucht man denn auch dafür, damit man überhaupt dafür bereit ist? Weil Veränderung heißt ja immer, ich muss ja auch was loslassen zugleich.
Genau, und ich glaube, das ist das, was eben dann oft die Problematik dahinter ist, dass Veränderung eben bedeutet, dass auch Entscheidungsstrukturen angepasst werden müssen, Verantwortungen übertragen werden müssen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eben immer so verschiedene Wellen gehabt, verschiedene Frameworks, die integriert wurden. Leadership-Trainings, New Work war ein großes Thema. Jetzt gerade ist wieder eher der wirtschaftliche Druck und wir verlieren wieder viele von den Dingen, die wir auch in diesen Jahren uns angeeignet haben in den Organisationen. Und jetzt schlage ich mal so ein bisschen die Brücke zu Tobias, weil das ist eigentlich was er immer sehr mitbringt und predigt und was mich auch sehr geprägt hat jetzt in der Arbeit mit Tobias, eben der systemische Ansatz, also dieser ganzheitliche Ansatz, verschiedene Komponenten zu betrachten, um eben gemeinschaftlich ein Bild zu generieren, was trägt und was durch die Organisation geht. Also sowohl eben durch diesen Organismus als auch durch das Individuum plus auch diesen menschzentrierten Ansatz, der sehr, sehr spannend ist, beziehungsweise der eben von Tobias was ist, was er immer sehr in den Raum stellt und den ich sehr spannend auch in den ganzen Change-Thematiken finde.
Ja, voll. Also wie gesagt, danke, Mary, für die Blumen. Also wie gesagt, ich denke, was man auch immer wieder sieht in unseren Projekten und was man natürlich auch in der Forschung sieht oder wenn man sich mit Change beschäftigt, eine Veränderung passiert immer beim Individuum. Und ich glaube, diese Räume müssen wir halt schaffen, dass Menschen auch quasi klar für sich definieren können, was ist mein Auftrag, ja, welche Ressourcen habe ich, um auch in die Veränderung zu kommen? Und ja, welche dieser Themen gehe ich dann auch wirklich an? Ja? Und wie finde ich mich auch in Organisationen wieder? Und wie finde ich mich auch in einem Wandel wieder? Und wenn wir die ganze Zeit auch von Innovation sprechen, wie gesagt, Innovation ist ja auch Veränderung. Ja? Und wenn wir uns überlegen, dass in Organisationen diese ständige Veränderung auch wirkt, eben braucht es halt in dem Sinne eine klare Begleitung und einen klaren Raum für Menschen, sich ja, da rein zu begeben, einen sicheren Raum quasi da auch ja, Halt zu finden und sich nochmal zu finden. Und genau, also in diesem Sinne denke ich, dass wie gesagt nochmal die Veränderung eben bei sich selbst passiert. Auch wenn wir große Veränderungen jetzt anschauen, braucht man einfach diesen Raum. Wir sehen das jetzt bei vielen Projekten, bei vielen Workshops, die wir machen, geben, dass es ein Downloading gibt bei Menschen, dass sie einfach mal verstehen, okay, wieso habe ich denn so gearbeitet, wie ich bisher gearbeitet habe? Warum haben wir denn so eine Organisation gestaltet gehabt? Wieso haben wir solche Prozesse etabliert gehabt? Und dann quasi auch, wie Otto Scharmer sagt, so in ein Presensing zu kommen, dass man wirklich sagt, okay, das habe ich früher gemacht und das ist vielleicht das, was in der Zukunft tragfähig sein muss oder wo ich mich auch reinentwickeln muss. Quasi diese Ressourcen zu sammeln und dann wirklich in so einen ja in so eine in so ein neues System auch für sich selber zu kommen und quasi die Veränderung dann aktiv mitzugestalten. Und es ist ja wie gesagt auch sicher viele Organisationen wie jetzt bei Mercedes, wo ich viele Trainings mache, ist es wirklich so, dass ja wie gesagt es schon Menschen gibt, die dafür ready sind für den Wandel. Und die haben sich auch ganz stark mit sich beschäftigt, haben eben genau ihre Muster erkannt auf einer individuellen Ebene und sind dann eigentlich auch fähig, quasi auch zu diesem Wandel beizutragen. Und es gibt aber Leute, die das eben noch nicht gemacht haben, die sich vielleicht in einer kompletten Veränderung, vielleicht auch in der Schockstarre befinden. Und genau die gilt es halt auch eben auch mitzunehmen und als Enabler quasi für die Transformation zu gewinnen. Und eben super spannendes Thema und sehr herausfordernd, würde ich sagen, weil es halt, wie gesagt, immer mit Menschen zu tun hat. Ich glaube, das System ist vielleicht technisch gesehen einfach umzusetzen oder zu etablieren, aber wenn man langfristigen Wandel schaffen will und eben auch ein langfristiges operatives System schaffen will, dass die Menschen und die von Menschen getragen werden, dann muss man auf jeden Fall auf diese menschliche Ebene, auf die systemische Ebene dann auch eingehen.
Wann merkt man, dass die Menschen bereit für den Wandel sind, aber das Unternehmen noch nicht? Und wann merkt man, dass das Unternehmen bereit ist, aber die Menschen noch nicht?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist ja wie bei vielen unserer Projekten, muss man mal die momentane, also wir gehen ja sehr explorativ vor in unseren Projekten, ne? Wir gehen da rein und sagen, okay, wir schauen uns mal an, wie ist da der Ist-Stand momentan und ich glaube, das geht es genauso zu tun bei bei solchen Veränderungsthemen. Also ne, zu gucken, wo stehen denn die Organisationen gerade mal? Sind die ready, sich zu wandeln? Und wo stehen vielleicht die Mitarbeiter? Also vielleicht gibt es da auch eben Gegensätze. Ja, vielleicht bedienen sich die ja auch gar nicht. Und da muss man schauen, wo man die Hebel setzen kann. Und da geht es dann auch viel über, klar, nochmal eine Strategie zu definieren für die Organisation. Wo soll die Reise denn überhaupt hingehen? Was wollen wir dann machen? Und dann die Mitarbeiter natürlich auch quasi auch einzubinden, kreativ und zu gucken, wo kann die Reise eben hingehen.
Und das ist natürlich auch eben vorweg einfach Leadership-Thema. Ne? Also Leadership ist natürlich schon auch in der Verantwortung, diese Reise zu tragen, diese Reise zu kommunizieren und ist ja auch in den letzten Jahren eben Thema geworden, was immer mehr in den Fokus rückt. Und ich glaube, wir sind ja auch alle eben, wir sind ja in stetiger Veränderung und momentan mehr denn je, da sich einfach um uns herum so viel im Außen verändert. Und ich glaube, oder ich finde, es ist sehr spannend, auch diese Identitätsfrage dahinter zu betrachten. Wer bin ich denn in meiner Identität auch eben auf der Arbeit? Wie gehe ich mit diesen Veränderungen um? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja eben alle auch ein bisschen müde davon, dass sich die ganze Zeit so viel verändert, dass wir eben die Zukunft, wir konnten noch nie die Zukunft vorhersehen, aber wir konnten sie zumindest so ein bisschen für uns kalkulieren und greifbar machen. Und das ist momentan eben sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das sind eben auch diese Einflüsse von außen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die einfach das Ganze sehr komplex machen. Nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass es wichtig ist, vor allem auch für Führungskräfte, dass wir lernen oder eben und motivieren darin, Unsicherheiten auszuhalten. Also, dass wir eben einen Plan vorgeben, dass wir eine gemeinsame Vision schaffen, wo wir eben Mitarbeiter mitnehmen. Natürlich können wir auch nicht jeden Einzelnen in voller Form mitnehmen, aber dass wir eben diese Veränderungen gemeinsam treiben und eben auch dranbleiben und die Konsequenzen mitnehmen. Und auch das ist ein Thema, was wir oft sehen in den Organisationen oder in den Teams, mit denen wir arbeiten, dass wir viel mit Co-Creation arbeiten in den letzten Jahren. Und Tobias und ich sind natürlich auch ein großer Fan davon, co-kreativ Dinge aufzusetzen. Und gleichzeitig ist dann aber immer die Frage, wer trifft jetzt wirklich die finale Entscheidung und wer kann eben auch die Konsequenz dahinter aushalten? Und genau, ich glaube, das sind Themen, die eben extrem wichtig sind, damit ein Unternehmen überhaupt in diese Haltung kommt, sich das auch zu trauen, beziehungsweise sich eben auch zu trauen, dran zu bleiben und nicht direkt wieder mit dem nächsten Trend mitzuschwimmen.
Bei welchen drei Mustern sollten sofort alle Alarmleuchten bei Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen oder Leadern aufleuchten? Also was sind so diese drei Alarmglocken oder die Alarmleuchten, wo es heißt, okay, da müssen wir jetzt sofort handeln, weil ansonsten kippt hier bald irgendetwas? Gibt es da so drei ganz prägnante Muster, die was zeigen, dass man in eine falsche Richtung läuft?
Das ist eine gute Frage, das auf drei mal runterzubrechen. Ich glaube, im Endeffekt würden wahrscheinlich die meisten sagen, anhand der Zahlen, also was ist der Output, welche Wirkung haben wir, also wenn wir viel arbeiten, viel produzieren. Ich habe jetzt das letzte Jahr in einer großen Organisation gearbeitet, wo ich genau das beobachten konnte, dass alle waren am Limit, alle haben viel eben gearbeitet, sind geschwommen, unterschiedlichsten Initiativen. Alle hatten viele Hüte auf einfach, viele Rollen, die sie erfüllt haben und die Kommunikation war einfach sehr, sehr schwierig und vor allem eben auch dieses Leitbild und dieses Zielbild, nach dem sie agiert haben in der Organisation. Und wie gesagt, auch das wieder natürlich ein großes Leadership-Thema in dem Sinne von eben, ist allen in der Organisation klar, wohin wollen wir denn gemeinsam ziehen? Was ist denn eben unser Entscheidungsraum? Gegen was entscheiden wir uns vielleicht auch aktiv? Und ich glaube eben, das ist so einer der Big Patterns für mich oder eben Red Flags, würde ich es vielleicht fast nennen, wenn man einfach merkt, dass extrem viel gehasselt wird und nach hinten aber eben sich eigentlich nicht wirklich greifbar zeigen lässt, was dieser Input und ja dann wirklich für Output generiert.
Ja, das ist dann immer so eine Art Frustration, gell, die sich dann irgendwie breit macht. Also ich glaube, umso frustrierter Mitarbeiter sind, umso eher ist das eine Red, also umso eher kann man davon ausgehen, dass da irgendwas nicht rund läuft. Und eben Frustration, Kommunikation intern ist auch ein Riesenthema. Also wir reden Leute miteinander, was wird vielleicht gemauschelt. Ich glaube, das sind so interne Themen, wo ich sagen würde, da, also so interne Muster, die auf dem achten waren, extern würde ich sagen, natürlich geht es immer wieder um, ja, wird mein Produkt noch gekauft, Kundenfeedback, wir reden, also so, was kommt vom Markt zurück, sind die Kunden happy, das ist, glaube ich, auch so eine, da kann man relativ schnell erkennen, dass was nicht richtig läuft, genau, und sonst, wie gesagt, ich glaube, es sind mal zwei, die ich sehe, die ganz klar sind.
Ich glaube, wenn wir jetzt eben auch in Organisationen reingehen und uns einfach eben mal so eine Bestandsaufnahme vornehmen, Status Quo analysieren, jetzt gerade auch hinsichtlich KI, wo dann oft eben aufkommt, ja, wir haben die und die Use Cases im Kopf, die und die Abteilungen sind davon betroffen, das ist der Mehrwert, den wir daraus generieren können. Also wenn wir mal durch diese Phasen gehen und uns dann auch eben anschauen, wo werden dazu die Projekte finanziert, wo werden die entschieden, welche Abteilungen hängen damit drin, dann eben können wir ganz gut messen daran, wie viele Initiativen es gibt zu diesen einzelnen Themen, in was für einer Schockstarre eben eigentlich auch die Organisation ist in der Umsetzung davon. Weil wie gesagt, was wir einfach beobachten ist, dass es unfassbar viele Initiativen gibt, jetzt gerade auch im Themenbereich KI. So viele Use Cases, die da durchgespielt werden und eben Verantwortlichkeiten, die dann an einzelne Personen übertragen werden. Meistens natürlich an der IT und eben KI generell großes Thema im IT-Bereich, beziehungsweise wird als neues Tool gesehen, was ja aber eigentlich viel größer und flächendeckender ist. Und wenn man eben da reingeht und sich einfach mal diese ganzen Initiativen auflistet, dann sieht man, finde ich, auch einfach sofort, okay, hier ist einfach eine Komplexität und Überforderung da, eben auch bei einzelnen Rollen im Unternehmen, was eigentlich gar nicht mehr tragbar ist. Und gepaart mit diesem, wir eben reagieren und innovieren nicht, sondern eben wir reagieren eigentlich die ganze Zeit auf verschiedene Dinge, die aufkommen, beziehungsweise Trends, die von außen auf uns wirken, und damit eben katapultieren wir uns eigentlich die ganze Zeit in so eine Überarbeitung, die für viele nicht mehr tragbar ist. Und das ist für mich auch so ein riesen Red Flag eigentlich, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Wir sehen einfach ganz klar, ganz schnell eben, wie divers sind die aufgestellt? Worauf fokussieren sie sich wirklich? Was ist der Kern? Wo wollen sie hin die nächsten Jahre? Also eben diese Klarheit da reinzubringen.
Wie kann man diesen Unternehmen auch die Angst nehmen, weil im Endeffekt, wenn man sagt, okay, man fokussiert sich jetzt darauf, man reduziert vielleicht auch die Initiativen und man bekennt Haltung, aber vielleicht ist es halt der falsche Weg und wer trägt dann auch dafür die Konsequenz und wie kann man auch die Angst nehmen, einfach sich zu verschließen einmal? Weil wer überall offen ist, der ist ja nicht ganz dicht, wenn man so möchte. Also das sagt man ja gerne in der Positionierung, aber wenn man sich dann verschließen muss, dann bezieht man halt wirklich einen Standpunkt. Und aber dann diese Angst zu nehmen, dass man halt dann nicht mehr offen ist und Haltung bekennt, das ist ja dann eine schwierige, weil dann noch zu wechseln ist auch wieder ein Veränderungsprozess und ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Das finde ich ein total spannendes Thema und ist tatsächlich auch was ich bei mir reflektiert habe, jetzt auch im letzten Jahr, wo wir eben neu positioniert haben oder eben mehr in das Gespräch reingegangen sind, auch was wollen wir mit Lieb nach außen tragen, ne? Was ist unsere Mission, die wir mitnehmen? Und ich glaube, wie du gerade auch gesagt hast, Haltung zu zeigen erzeugt eigentlich fast automatisch immer Angst, ne? Und eben sich zu fokussieren und zu gewissen Dingen Nein zu sagen in der eigenen Haltung beziehungsweise in dem eigenen Auftreten ist eben was sehr viel Unsicherheit führt und was für uns eben sehr ungewohnt ist auch mittlerweile. Ich glaube, die Lösung ist nicht, diese Angst wegzudrücken und zu sagen, eben, ich kann jetzt nicht mit dieser Angst rausgehen, sondern die so zu regulieren und zu verstehen, wie kann ich die regulieren, dass man sich eben innerlich nicht verschließt und trotzdem offen dafür bleibt. Und ich glaube, das ist wie auch im Privaten einfach ein Prozess, den wir, wie gesagt, bewusst wahrnehmen müssen. Also, dass wir diese Reflexion Raum geben, um uns selber da einfach besser zu schulen in dem Ganzen.
Ja, und natürlich ein großes Thema ist natürlich Verletzlichkeit auch zeigen, ne? Also wie gesagt, man sind ja auch Menschen. Und wenn wir uns mit diesen Prozessen beschäftigen, mit uns beschäftigen, mit den Mustern wiederum beschäftigen, ist, glaube ich, das große Schlüsselwort Verletzlichkeit. Ne? Also im Englischen sagt man Vulnerability. Das ist ja auch ein großes Thema, wie gesagt, in Organisationen und auch bei uns selber. Also kann ich mich verletzlich zeigen? Kann ich mich voll da rein bewegen und kann ich sicher sein in dem Prozess auch? Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so der Segue nochmal zurück zu diesem ganzen Change-Thema und in den Thema Veränderung. Ich glaube, wenn wir in dem Raum haben, auch als im Persönlichen, ne, wo wir uns verändern dürfen, ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder im Verein oder weiß der Teufel, wo man halt rumfliegt, ist es genauso der Rahmen, den man halt braucht auch in Organisationen und wo man sich fallen lassen darf. Spricht auch viel über dieses ganze Thema psychologische Sicherheit gerade, dass ja, uns den Rahmen gibt, an dieser Veränderung teilzunehmen, zu teilen, zu wachsen, auch zu failen, Dinge nicht positiv umzusetzen. Und genau, also wie gesagt, ich denke, da geht es genau in diese Richtung.
Und am Ende sind es ja eben auch unsere Daily Habits, ne? Ich glaube, ich auch was, Robert, was dich eine Zeit lang sehr fasziniert hat, erinnere ich mich, kenne es ja jetzt auch schon eine Weile. Wie verändert sich mein Verhalten eben im Alltäglichen? Und wenn ich eben in einer Organisation operiere, wo ich erlerne oder mein Nervensystem einfach auch durch Erfahrung erlernt, dass ich etwas sagen kann und es wird nicht gleich eben alles in Frage gestellt, beziehungsweise ich habe Raum, diese Fragen zu stellen und eben auch mal Risiken einzugehen und wie Tobias gerade gesagt hat, auch mal mit dem Ganzen vielleicht in die falsche Richtung zu schippern, werde aber trotzdem aufgefangen. Dann eben ist es ein Raum, der natürlich unfassbar trägt und der auch diese Angst reguliert auf Dauer.
Vorhin wurde ja die Identität angesprochen, also auch wer bin ich jetzt in dem Unternehmen, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe, und zugleich ist ja auch das Thema KI angesprochen. KI ist nicht nur ein Tool, sondern es ist eigentlich viel größer und es ist viel, viel flächendeckender, wie man vielleicht meint. Wie hängt das eigentlich mit der Identität zusammen, weil es kann ja sein, dass es Positionen gibt und Jobs gibt, wo wir heute noch gar keine Bezeichnung haben, dass es komplett neue Berufsbilder gibt. Aber wenn man ja von der Identität abhängig ist, die, was man sich geschaffen hat, auch da sich wieder einzufinden in was Neues, ist ja so das eine Thema. Und das andere Thema ist ja auch, ihr denkt menschenzentriert, aber es gibt ja auch viele Unternehmen, die was sagen, ja, so in ein paar Jahren ist das Unternehmen vollautomatisiert, ja, jetzt übertrieben gesagt. Wie blickt ihr da darauf? Also liegen da die Unternehmen komplett falsch oder wie ist da euer Diskurs, wenn es heißt, okay, das kann man ja mittlerweile auch ganz einfach mit KI ersetzen, gewisse Positionen etc.
Ja, Mario, du, genau. Die Identität ist, glaube ich, das Riesenthema auch bei KI, gell? Das noch viel zu sehr vernachlässigt wird. Ich glaube, wir haben da eh schon mal drüber geredet. Auch gerade in unseren Kreisen, ja, also wie viel wir uns auch über die Arbeit identifizieren, glaube ich, wird KI der Major Treiber werden, sich mit uns zu beschäftigen und mit der Arbeit zu beschäftigen. Wie gesagt, wir schaffen ja sehr viel Identität über über unser Dasein als Arbeiter oder Arbeiterinnen. Und ich glaube, wenn die KI mal richtig reinfährt, dann wird es auf jeden Fall ordentliche Arbeit geben an uns und an die Organisationen. Aber ich glaube, Mary, du hast da auch ein ganz cooles Buch letztens gelesen, ja, weil ich. Du hast es, glaube ich, oder war das?
Ja, genau, eben. Ich habe mir letztens ein Buch dazu bestellt. AI-ID heißt das. Und eben, ich finde das Thema unfassbar faszinierend gerade, weil ich für mich selber einfach auch die letzten Jahre da durch so einen Wandel gegangen bin, in dem Sinne eben, ich habe mich immer sehr über die Arbeit identifiziert. Und das, was dahinter steht, ist natürlich die Leistung. Ne? Die Leistung ist quasi die Identität. Und eben, wenn ich jetzt spezialisiert darin bin, menschzentriert zu arbeiten, Methoden, Tools zu nutzen oder auch Texte zu schreiben, Code zu generieren. Und diese Sachen werden jetzt abgelöst eben von der KI. Und wir sind ja schon lange nicht mehr nur in dem Zeitalter Human in the Loop, sondern on the Loop. Also, dass eben KI uns nicht nur unterstützt, sondern eben jetzt auch in der Lage ist, selber eigentlich Entscheidungen zu treffen in den Prozessen, dann ist es natürlich was extrem an unserer Identität kratzt, beziehungsweise eben, wo wir uns einfach die Frage stellen müssen, lieber früher als später eben, wie verändert sich unsere Identität dadurch? Und wie kann diese Co-Kreation dann eben auch mit KI ausschauen? Und was sind wir auch bereit abzugeben in unseren Prozessen? Und ich hatte heute erst mit meiner Büronachbarin genau darüber ein Gespräch, eben wie wir einfach auch mit LLMs derzeit arbeiten und was das mit uns macht in unserer eigenen Entscheidungskompetenz beziehungsweise eben in unseren eigenen Prozessen, wie wir neue Ideen generieren, wie wir eben Ideen oder Thematiken besprechen und eben um eben zu Entscheidungen zu kommen. Und ich finde es extrem spannend eben, weil ich glaube, dass KI eigentlich diesen Spiegel nur verstärkt und am Anfang zu ganz viel Unmut führen wird im eigenen System sozusagen, also bei den Individuen, ohne vielleicht auch so wirklich zu verstehen, was da gerade los ist. Und ich glaube, da ein Bewusstsein für zu haben, dass das ein großes Thema ist, was auf uns zukommt, als Gesellschaft auch, auch wenn wir darüber sprechen, ne, dass wir vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann haben. Ja, cool, aber eben, was passiert mit uns dann, mit unserer Identität im Arbeitskontext? Was tun wir dann? Wie finden wir diese Erfüllung? Wir sind halt einfach auf Leistung getrieben, fängt in der Schule an. Und eben, das sind Sachen, die finde ich extrem spannend. Wie verändert sich das in der Gesellschaft? Beziehungsweise, wie muss es sich verändern, dass wir bereit sind dann auch für das, was da auf uns zurollt?
Und eben, ich glaube, das ist genau da, wo wir nochmal ansetzen müssen in Zukunft, ist eben auch Raum zu geben für Menschen oder quasi auch die Auseinandersetzung mit sich, um der Arbeit nochmal zu fördern. Also ich denke, naja, wenn ich mir jetzt überlege, das haben wir auch letztens das Gespräch in München gehabt bei Freunden, wo wir gesagt haben, okay, passt, jetzt nimmt KI 20% oder die Hälfte unserer Arbeitszeit ab. Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Kann ich jetzt Skifahren gehen, gehen Snowboard den ganzen Tag? Oder was ist das Resultat? Und wie gesagt, ich denke, dass diese ganze, wie du schon gesagt hast, diese Leistungsgesellschaft, dieses Arbeiten so in uns drinnen ist, dass es da wirklich nochmal eine Auseinandersetzung braucht, auf tiefster Ebene, sich davon auch zu trennen. Und ich zum Beispiel war auch immer sehr, ich würde immer noch sagen, ich bin sehr connected mit meiner Arbeit, mit meinem Dasein und mit meinem Wirken, aber also mal aus dem Persönlichen heraus, auch in der Corona-Zeit, frisch gegründet gehabt, damals noch irgendwie selbstständig Freelancer gewesen, hatte ich auch mal ein Jahr keine Arbeit. Und genauso stelle ich mir das dann auch mal vor in Zukunft. Das heißt, wenn jetzt die KI kommt und mir quasi die Arbeit abnimmt oder wegnimmt, muss man sich maßgeblich damit beschäftigen. Und ich habe eben auch wirklich damit mich auseinandergesetzt, hey, wer bin ich denn eigentlich? Wo wirke ich? Also jetzt abgesehen von der Arbeit, also wer bin ich? Ja, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen, war sehr schwierig, aber sehr schön und wie gesagt, und sehr befreiend. Und ich glaube, da müssen wir alle hinkommen, in dem Sinne, sich dann in Zukunft auch damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt ja Leute, die sind reflektierter und die sind vielleicht schon wirklich in diesen Gedanken drinnen, sich das zur Veränderung anzunähern und sich selbst eben anzunähern. Und die Veränderung passiert einfach nur über sich selbst. Und ich glaube, da haben wir noch, da gibt es super viel zu tun in Zukunft und braucht super viel Begleitung und braucht auf jeden Fall, wie gesagt, sichere Räume, ein sicheres Umfeld und viel Verletzlichkeit, um da dann reinzugehen.
Ja, und die Frage ist schön, wer bin ich, wenn meine Funktion ersetzbar ist? Was bleibt da übrig? Oder eben, was ist da? Was ist der Kern dahinter? Und ich glaube eben, für die Identität heißt das wirklich im Kern, zu definieren oder sich nicht darüber zu definieren, was sind austauschbare Fähigkeiten, sich bewusster zu machen eben, was ist mein Wertebild, was ist mein Wertekompass und natürlich eine extreme Anpassungsfähigkeit zu trainieren. Also ich glaube, das ist auch was jetzt auch in der Beratung in den nächsten Jahren sehr, sehr groß werden wird. Mit Boom gerade überall eben In-House Academies und solche Sachen, also eben diese Anpassungsfähigkeit jetzt nicht nur in den technischen Skillsets von KI, sondern eben auch in der Art, wie kann ich eben mich adaptieren an neue Systeme, wie kann ich eben meine Haltung verändern zu neuen Systemen, weil die werden sich, oder das merken wir jetzt alle, eben rasant verändern, immer wieder.
Ja, und was ich auch noch dazu sagen möchte, eben wie gesagt, das ganze Thema Ressourcen zu suchen, ne? Also nach Potenzial zu suchen, die man vielleicht auch selber hat. trainiere ja schon relativ lang auch im Bereich Co-Creation, wo es wirklich auch darum geht, quasi einerseits mit Menschen, mit sich in die Verbindung zu kommen, über natürlich, welche Fähigkeiten und Stärken, welche Potenziale habe ich, auch die Verbindung mit anderen Menschen und natürlich die Verbindung über den Prozess und der Zusammenarbeit. Und gerade in dieser ersten Phase mit der Verbindung für sich, wenn sich Menschen mal wirklich nochmal auseinandersetzen mit, wer bin ich, was habe ich, was kann ich, wo bekomme ich mal gutes Feedback, wo kriege ich mal Komplimente, schafft eine breite Brust und schafft viel mehr, ja, wie soll ich sagen, positive Energie hin zur Veränderung, weil man einfach das Gefühl hat, hey, ich habe die Ressourcen eigentlich da, auch eben so einen Wandel zu gestalten und mich vielleicht auch mal selber neu zu definieren.
Wann weiß man, dass man die Antwort darauf gefunden hat? Weil es kann ja auch sein, dass viele sagen, der Tobias, der ist super im Bereich Co-Creation beispielsweise, und dass du dann denkst, okay, das kann ich und ich bin der Tobias, aber das ist ja nur ein Bild von außen. Also wann weiß man, dass man seine eigene Wahrheit gefunden hat? Abgelöst und abgetrennt von den äußeren Einflüssen.
Wann weiß man das? Weiß man das überhaupt? Also ich denke, das ist eben auch nochmal, ich glaube, die Mary hat sich gerade nochmal angestrichen, das ganze Thema mit Wertekompass. Also kriege ich das zurückgespielt? Passt es zu meinen Werten, zu meinem Dasein? Ich denke, du hast ja, glaube ich, nur die Möglichkeit, das von außen zurückgespielt zu bekommen. Also ne, du hast ja immer diese Möglichkeit, irgendwie diese blinden Flecken dann aufgedeckt zu bekommen. Und das geht ja meistens dann eben von der Transportation von außen, dass man halt in irgendwelche Richtung gekommen ist, irgendwelche Stärken und Fähigkeiten halt weiter ausgebaut hat. Also ich denke nur, und es muss halt kohärent sein für sich und sein Wertesystem.
Ja, super spannende Frage. Wann weiß man das? Ich glaube, man spürt das einfach auch, ne? Wenn man im Einklang ist dann mit sich selbst. Und ich glaube, das ist eben auch eine Sache, die wir alle kennen derzeit. Wir kommen ganz gerne noch ins Spüren, weil wir einfach voller To-Do-Listen sind, voller Thematiken, eben ganz viel auf dem Tisch liegen haben, sowohl beruflich als auch privat. Und natürlich auch unser eigener Technikkonsum uns extrem beschäftigt hält, sagen wir es mal so. Und deswegen eben kommen wir ganz schwer in diese Ruhe wirklich auch zu spüren, bin ich jetzt da, ne? Habe ich die Wahrheit gefunden, beziehungsweise verändert die sich ja auch wieder durch verschiedene Einflüsse. Aber ich glaube, dieser Kern eben, der ist für uns ganz schwer spürbar geworden. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte in die Organisation. Wenn wir die ganze Zeit dabei sind, einfach nur zu reagieren und mit auf alle Trends aufzusteigen und hier und da das zu probieren und auf dieses ja eben sehr fragmentiert dann auch im Unternehmen, sehr viele Silos, Abteilungen, die eben unterschiedliche Thematiken treiben, dann fehlt da irgendwie diese Ruhe, um wirklich oder ja, ein Gefühl dafür zu erzeugen, sind wir jetzt auch als Organismus, als Organisation an diesem Punkt, wo wir hin wollten, vertreten wir gerade unser Wertebild? Genau. Und ich glaube, das ist eben eigentlich für mich so Kern-Ingredient dazu. Und ich muss sagen, Robert, ich finde es immer sehr charmant, wie du oft postest, wie wenig Zeit du eigentlich an deinem Smartphone verbracht hast, auf deinen Ads. Ich musste immer schmunzeln in dem Sinne, also mich inspiriert es, weil ich eben denke, ich finde das so schön, dass du das so nach außen trägst, dass es eben auch ein Ansatz sein kann, das zu reduzieren und darauf auch stolz zu sein, das zu reduzieren. Und ich glaube eben, das braucht es eigentlich viel mehr, dass wir das System, in dem wir da gerade sind, eben auch mehr umgehen und bewusst wieder zurückkehren zu unserem Kern, damit wir einfach eben spüren, leben wir gerade in dieser Wahrheit.
Jetzt darf
sehr philosophisch.
Vielen Dank für die Blumen. Ja. Jetzt darf ich vielen Dank für die Blumen sagen. Da würde mir eine Frage interessieren, weil die Frage, die was ich mir zuletzt gestellt habe, ist, welchen Ausgleich braucht es zur KI? Und ich bin halt der Meinung, intellektueller Ausgleich beispielsweise, weil wie man ja schreibt oder wie man kommuniziert mit zum Beispiel Chats, das ist ja ganz was anderes, wie wir jetzt kommunizieren, schreiben oder eine E-Mail aufsetzen. Und ich glaube, dass es dafür einen intellektuellen Ausgleich benötigt, weil Sätze sind bruchstückhaft, wenn man so möchte. Sie sind aus dem Zusammenhang gerissen. Da werden einfach Wortfetzen aneinandergereiht und hoffen, dass KI versteht, was wir meinen. Und das verwirrt uns ja im Geist massiv. Also ich glaube, dass da halt immer mehr diese Klarheit abnimmt und auch dieses Reflektieren oder auch das kritische Überlegen und wie kann ich denn Dinge kommunizieren, damit es auch andere verstehen, weil KI kann ja alles zusammenfassen, ja, und überall zugreifen, aber wir Menschen können das ja in der derzeitigen Situation nicht. Und was denkt ihr, was für einen Ausgleich sollte jeder einmal suchen, um auch bewusster in dieser schnelllebigen Welt handeln zu können?
Ja, also mir gefällt das, also top of mind, einer hat es ja letztes Mal dieses Interview gegeben, was habt ihr das gesehen? Habe ich jetzt auf Instagram gesehen, von der chinesischen Slopestyle-Skifahrerin, wo der Reporter gefragt hat, wieso sie immer so konkret, schnell und tiefe Antworten findet auf die Frage der Interview, also der Reporter. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist halt super in sich und sie versucht die Aufgaben oder die Gedanken, die sie hat, quasi gut zu verarbeiten. Und da hat sie ja gesagt, eben, sie schreibt halt viel nieder, sie versucht da Gedanken zu sortieren. Sie, glaube ich, hat auch ADHS, so wie sie es beschrieben hat. Also quasi nochmal eben das Sachen, also im Umwelt so auszuspeichern, ja, also quasi Sachen niederzuschreiben. Ich will jetzt nicht sagen zu journalen, aber weil es auch immer so negativ behaftet ist, aber journalen, halt niederschreiben, Sachen mal für sich irgendwie zu strukturieren. Genau, also ich denke, das ist, glaube ich, das Ventil, wo man ja vielleicht auch wieder eben Kreativität oder halt, wie zum Beispiel, ich mache, zeichne dann mal oder mal halt ein bisschen was, Sport. Also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach da rauszukommen aus diesem ganzen KI-Wahnsinn. Ja, braucht es halt einfach mal nochmal ein bisschen back to the roots, würde ich sagen. Und quasi Dinge auszuspeichern, auch runterzuschreiben, für sich zu strukturieren. Weil wir haben ja so viel Unmengen an Informationen. Und die Informationen werden jetzt nicht weniger. Also nur, weil wir halt Stichpunkte in den Chat reinschreiben, ins Chatfenster, heißt ja nicht, dass die Komplexität abnimmt, sondern es wird ja immer mehr. Und wir nehmen uns ja gar nicht mehr den Raum, quasi das, die Sachen zu verarbeiten. Und ich glaube, da geht es auch in die Richtung, sie für sich eben ein Modell zu finden oder Herangehensweise, für sich das mal zu strukturieren. Und ich eben, da kam eben dieses Interview auch von der Freeskierin, wo ich mir dachte, damn, also die hat's verstanden und die ist wirklich so klar und content und smart mit ihren Antworten gewesen, dass mich das wirklich beeindruckt hat. Und ich glaube, man trifft dann auch Menschen, wo es in Zukunft klar sein wird, sind die Gedanken sortiert, ist da Clarity, ist es klar, für was die Leute stehen, haben sie die Gedanken sortiert, und was man im Endeffekt dann auch, was einem erwartet. Also das ist mal so meine First Sense.
Ich hätte es in einem Wort eben zusammengefasst, Reflexion. Genau von dem eben hat sie ja auch gesprochen, ne? Also sie reflektiert aktiv, welche Gedanken sie gerade hat und wie sie auf Dinge antwortet. Ich fand es auch extrem beeindruckend, wie sie es beschrieben hat. Genau, es war so fast, als wenn ein Computer antworten würde, der ein Rechenzentrum dahinter hat und quasi eben... Krass. Ja, war wirklich krass. Und eben, ich glaube, das ist auch eben, es kommt immer wieder zurück zu diesen, eben sich zu reflektieren. Jetzt auch, ne, wie nutze ich denn derzeit Large Language Models? Wie verändern sie denn eben meine Art des Arbeitens, des Denkens? Wie sehr bin ich auch da drin schon, da drin verloren in einer gewissen Weise? Also jetzt eher hinsichtlich von eben, wie viel Zeit verbringe ich damit? Und ich finde, das ist das Gleiche auch bei Social Media jetzt die letzten Jahre gewesen, dass wir verlieren uns in diesen Systemen und die sind auch genau dafür aufgesetzt. Es ist aber wichtig eben, dass wir für uns reflektieren, eben, ist das gerade eine Richtung, die mir gefällt? Was macht es mit mir, wenn ich eben vielleicht auch mal detoxe von dem Ganzen? Und ähnlich ist es jetzt eben auch mit eben ChatGPT, Claude, wie auch immer, mit welchem Tool wir arbeiten, dass wir uns auch bewusst mal wieder diesen Raum nehmen, davon loszulassen und zu schauen eben, wie anders ist denn meine Herangehensweise? Wie anders gehe ich denn eben in diesen Prozessen um? Und ich glaube, das ist auch, was derzeit die Unternehmen wollen, dass die Mitarbeiter mehr mit KI arbeiten, KI integrieren. Oft ist es dann ja eben auch gar nicht möglich aus verschiedenen Gründen, Governance-Gründen. Und es ist dann aber auch wieder kein sicherer Raum dafür da, um gemeinsam zu reflektieren und zu schauen, was macht es jetzt mit uns als Organisation, was macht es mit uns als Abteilung, als Team, wie verändert es eben unsere Prozesse? Und das ist was, wo ich eben dann oft denke, wir haben alle so Scheuklappen auch oder ich lege so die Hände vor die Augen jetzt auch gerade und wir sehen eigentlich schon, wie viel überall gerade eben an Thematiken aufploppen, an Veränderungen, wie wir eben mit diesen Technologien interagieren und was es mit uns macht. Aber eben, das ist kein wirklicher offener Diskurs da, weil sich eben viele auch nicht trauen, darüber zu sprechen.
Cool. Aber am besten Fall, Robert, weil du gefragt hast, wegen der Intellektualität, haben wir dafür Zeit oder können wir das kompensieren? Wahrscheinlich haben wir in Zukunft viel Zeit dafür, intellektuell zu arbeiten oder intellektuell zu sein, weil es ja uns 50% der Arbeit abnimmt. Und dann können wir ja alle Philosophie studieren oder Künstler werden nebenbei. Oder? Du weißt nicht. Siehst du das?
Wie ich es sehe oder wie Maria es sieht?
Kannst du auch gerne antworten, Robert.
Ja, ist eine gute Frage. Also Zeit ist ja, jeder Tag ist ein Tauschgeschäft am Ende des Tages und wir haben halt einfach Zeit und wir tauschen das gegen das, was wir tun. Und ich glaube, was jetzt eigentlich schon der richtige Schritt wäre, schon jetzt den Tausch einzugehen hinsichtlich solcher Dinge, weil ich glaube, wenn dann die Möglichkeit da ist, dann könnte auch ein tiefes Loch entstehen, wo wir gar nicht wissen, wie tauschen wir jetzt unsere Zeit gegen welche Handlungen oder gegen welche Entscheidungen und auch zu erkennen, was sind die wahren Statussymbole. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Kern ist, sich zu fragen, was ist ein Statussymbol? Und ich bin der Meinung, dass ja ein Statussymbol viel, viel mehr mit der Innenwelt zusammenhängt als mit der Außenwelt. Aber das zu integrieren, das braucht wahnsinnig viel Zeit und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Tauschgeschäft wäre. Und da würde ich jetzt einfach mal das Wort an die Maria weitergeben und schauen, was sie zu sagen hat.
Ja, ich finde das sehr schön. Ich finde diesen Gedanken von innen und außen immer auch sehr schön. Also eben, was macht das mit uns innen, auch in der Organisation und eben, was spiegeln wir nach außen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir glauben, dass sobald wir die Türklinke aufmachen und ins Unternehmen reingehen, wir irgendwie so eine andere Persona sind, also ein anderer Mensch, der eben seinen Arbeitssuit sozusagen anzieht. Und ich glaube, dass wir da zu wenig auch eben zu diesem Kern zurückgehen und betrachten, wer sind wir denn grundlegend, eben welche Werte treiben uns denn an, was ist für uns Erfolg, eben wie wollen wir unsere Zeit verbringen, wo wollen wir unsere Energie reinstecken, all diese Dinge. Und ich glaube eben, man muss da jetzt auch in der Organisation oder auch in der Arbeit, die wir machen, jetzt nicht zu philosophisch werden. Ich bin da auch großer Fan von Pragmatismus für das, wo wir hinwollen. Aber eben, ich denke, das sind Fragen, die wir in unserem privaten Berufsleben nicht so trennen können, sondern die wir mehr vereinen sollten, um da zu Antworten zu kommen. Und es gibt ja jetzt schon erste Studien auch dazu, dass wir eben nicht mehr Zeit haben mit der KI-Integration oder mit den Dingen, die wir gerade mit KI machen oder wie wir es einbinden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eigentlich, dass die Arbeit komplexer wird und dass wir eben gewisse Dinge auch verlernen in unserem eigenen Verhalten, was dazu führt, dass wir einfach noch mehr Stress haben. Und das ist das, wo ich mich frage, eben wohin führt das? Wie gehen wir damit um, wenn wir eben nicht innehalten, reflektieren und schauen, ist das die richtige Richtung? Wollen wir, dass das so bleibt oder wollen wir das aktiv umgestalten? Also es ist wieder dieses, reagieren wir nur oder innovieren wir? Also gestalten wir das Ganze aktiv?
Voll, und deswegen mich triggert eben das KI-Thema so ein bisschen weg, weil wir reden ja eigentlich von der disruptivsten Technologie überhaupt und krasser wie Corona und alles andere. Und im Endeffekt reden wir eigentlich nur über Prompten und Prompt-Trainings in Organisationen und wie nutze ich das Ganze. Aber eben, wenn es so disruptiv ist, dann müssten wir ja eigentlich ganz woanders anfangen und eben, glaube ich, wir reden die ganze Zeit nämlich eben von Veränderungen und innen und außen und Muster und all diesen Themen, die uns halt über den Weg laufen werden oder über den Weg laufen. Und ich glaube, da müsste man doch eigentlich mit der KI oder bei dem Thema komplett woanders ansetzen und eben so in die Begleitung gehen. Also nicht nur, wie nutze ich das, sondern was heißt das jetzt eigentlich in Zukunft? Das ist die KI als Co-Creator oder als Disruptor oder was heißt das jetzt mit unserem Geschäftsmodell der Zukunft als Organisation? Also das ist so, ich habe das Gefühl, dass Firmen, Organisationen, besonders vielleicht auch in unseren Räumen hier, Breitengraden, da noch gar nicht so weit sind, sondern eben, ne, die sind super risikoavers und fangen jetzt einfach mal klein an natürlich und eben geht es halt ums Prompten und wie nutze ich das ganze Zeug und so, das ist alles cool, aber im Endeffekt geht es ja darum, was viel, viel Größeres und einen radikalen, krassen, transformativen Wandel, eben, wie gesagt, auf einer menschlichen Ebene, wir reden viel über Identität, aber eben auch auf Geschäftsmodellebene und wie ich in Zukunft Werte in Organisationen schaffe, wie meine Abläufe sein werden, wie viele Mitarbeiter ich brauche oder nicht brauche, wie viele Roboter jetzt drinnen sitzen oder eben Agents oder wie hat man. Also, da fehlt mir aber der Diskurs immer noch ein bisschen, sondern ich habe das Gefühl, dass wir einfach noch sehr, sehr am unteren Level da in dieses Thema reingehen, wo es doch so eine Kraft hat.
Das finde ich auch spannend. Also eben, es wird ein bisschen so betrachtet wie so eben eine neue Technologie, ein neues Framework, eine neue Methode, die integriert wird. Und mir fehlt so ein bisschen dieses eben größere, disruptive Denken in dem Sinne von eben, das ist nichts, was wir in 2 Jahren wieder ablegen werden, sondern es wird sich technologisch weiterentwickeln und es wird aber eben auch extrem viel Veränderungen mit sich bringen. Und eben, dass wir das systemischer und auch langfristiger denken, das ist auch was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich finde auch, was macht KI wirklich mit Organisationen derzeit? Es ist im Endeffekt eben ein Verstärker von bestehenden Prozessen, von auch bestehenden Problematiken. Also KI beschleunigt, aber KI verstärkt auch Chaos, was gerade schon da ist und bringt im Endeffekt dann weniger Revolution, sondern ist wirklich eher so ein Spiegel der Organisation. Und das ist auch was wir eben in den Projekten jetzt merken, dass dann oft gar nicht klar ist auch, was ist eben unser Maturity-Level, was ist unsere Haltung zu KI, eben wie wollen wir denn KI integrieren, wie wollen wir auch ethisch mit KI umgehen. Und das sind alles Themen oder Fragen, die wir eben ganzheitlicher und größer betrachten müssen, als dass wir uns mit einzelnen Use-Cases auseinandersetzen und KPIs dafür definieren.
Wenn ihr euch ein Traumunternehmen vorstellt, ein Unternehmen, das genau das praktiziert, was ihr versucht, in die Welt zu bringen, wie würde so ein Unternehmen ausschauen? Also wie kann man sich das konkret vorstellen, damit es greifbar wird, was durch euch eigentlich in die Organisation kommen kann?
Also ich kann jetzt einfach mal so eine Skizze anfangen und Mary baut da gern drauf auf. Vielleicht von innen nach außen, oder? Also ich glaube, innen, wie gesagt, ich habe jetzt ja viel über so Verletzlichkeit und Sicherheit, psychologische Sicherheit geredet. Also ich glaube, das sind so die fundamentalen Dinge, die es braucht, in Organisation, von dieser Traum, die Traumfabrik, nenne ich es jetzt einfach mal, eine Schokoladenfabrik, dass man quasi halt sich selbst zur Arbeit bringen kann, keine unterschiedlichen Hüte aufhaben muss, dass Stärken und Fähigkeiten erkannt werden, Potenziale entwickelt werden, eine klare Kommunikationsstruktur oder Kommunikationswesen gibt. Das sind für mich, glaube ich, Sachen, eben Verletzlichkeit zu zeigen, einfach das Arbeit innen Bock macht und dass man Bock auf Veränderung hat und Teil der Veränderung ist und Ideen einbringen kann und diese auch umsetzen kann und failen kann. Und das ist, glaube ich, das Interne, was ich sagen würde. Oder Mary, was hast du, oder meinst du, hast du noch was vor dem letzten Internen? Das wäre so meine Schokoladenfabrik. Intern und nach außen, wie gesagt, dass man eben klar Kunden mit einbindet in den Prozess, dass man versteht, was Kunden wollen, dass man auf Märkte und auf Herausforderungen reagiert. Ja, und dass man, ja, wenn du nah am Kunden ist. Also ich glaube, das ist so für uns auch so der heilige Gral. Und ich glaube, das würde die Schokoladenfabrik, die Abnahme der Schokoladen natürlich auch dann begünstigen.
Ich glaube, ich habe gar nicht so eine Schokoladenfabrik oder eben traue mich das vielleicht auch gar nicht, mir das auszumalen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt echt vor 2 Jahren mal so diesen Moment, wo ich dachte, okay, ich gehe jetzt raus aus der Beratung, Agenturwelt, weil eben man ja wirklich immer wieder mit neuen Strukturen und Organisationen und auch Stakeholdern konfrontiert ist. Und ich habe aber für mich gemerkt, eben, dass es genau das ist, was mich so reizt und diese Komplexität dahinter, das, was mir einfach auch so liegt und so Spaß macht. Und warum sage ich das jetzt? Weil ich eben finde, ist jegliche Art von Projekt, die wir jetzt auch gerade auf dem Tisch haben, ist irgendwie, es ist so anders, es ist so divers und ich bin auch davon weggekommen, eben zu sagen, okay, dieses Framework, diese Methode ist jetzt die Lösung für das, wo wir gerade stehen und oder wir können, dachte lange auch, dass unser industrieübergreifendes Wissen eben der Schlüssel ist und dass wir Dinge einfach adaptieren können, aber jede Organisation ist so anders und ich finde diesen Vergleich von Hans Rosineck, Doktor aus der Arbeitspsychologie, eigentlich total schön. Er sagt eben, Organisation ist wie ein Garten und der braucht einfach, ne, der eben hat seinen Mikrokosmos da drin, der braucht unterschiedliche Dinge, auch zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Jahreszeiten, er ist sehr divers. Und ich finde das eigentlich total schön, weil eben jedes Projekt und jede Organisation, mit der wir arbeiten, eben so unterschiedlich ist. Und genau das ist das, was mir so gefällt. Deswegen gibt es für mich gar nicht diese Schokofabrik, sondern eben gerade diese Diversität und dass eben jedes Projekt anders startet und andere Schwerpunkte hat und auch andere Lösungen oder einen anderen Pragmatismus braucht. Das ist das, was ich so spannend finde. Und ich glaube, was es braucht, für mich ist es die Haltung, also vor allem auch im Leadership und Management, die Haltung dazu zu sagen, ja, wir sind bereit, Veränderungen einzugehen. Und Veränderung heißt für uns eben auch Mut, Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu signalisieren an die Organisation und eben auch dieses Durchhaltevermögen zu haben, dran zu bleiben, das Ganze systemisch zu denken und, wie ich jetzt schon sehr oft gesagt habe, eben auch ab und zu mal innezuhalten und zu reflektieren. Und wenn wir merken, das hat uns jetzt in eine Richtung geschippert, wo wir nicht weiterkommen, dass wir eben daraus lernen und umschiften, aber eben nicht so unkontrolliert, sondern mit eben einer klaren Vision beziehungsweise mit einer klaren Strategie dahinter.
3 Fragen habe ich noch an euch. Ihr habt ja jetzt öfter über Trends gesprochen und auch Trends in Aussicht gestellt oder auch aktuelle Trends, ja, wie sie in aller Munde sind. An welchen Trend glaubt ihr?
Du meinst jetzt allgemein, also spezifisch auf KI gesprochen oder?
Kann jegliche Form von Trend sein.
Ja, also mir liegt so ein bisschen, was mir jetzt so top of mind ist, das ganze Thema zurück zum Menschen. Also ich glaube, es gibt ja mal einen Gegentrend, alle jetzt zu KI, aber ich glaube, dass so das ganze menschliche Interaktionen, mit Menschen Zeit verbringen, von Menschen serviciert werden, ein Trend wird. Trend bleibt, kann man so sagen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, menschzentrierte Technologien, Human AI, ich glaube, das ist ein Thema, was einfach eben in unterschiedlichen Ausprägungen einfach sehr viel lauter wird und sehr viel beständiger wieder wird. Genau, ich weiß nicht, im Trend ist ja immer was auch sehr kurzweilig sein kann. Und ich glaube, das kann für mich nicht kurzweilig sein, weil es eben so viel Bestand hat. Also KI kann nicht existieren, wenn wir Menschen nicht existieren. Und es braucht irgendwie diese Verschmelzung von diesen beiden Welten. Und ich glaube aber eben, einen großen Trend, den ich auch sehe, ist eben wirklich diese Sinnfrage und dieses, wie arbeiten wir als Gesellschaft mit KI, wie arbeiten wir als Organisation mit KI, als Individuum, also sich eben wirklich diese Fragen anzunehmen. Ich glaube, wir müssen da, oder ich glaube, es wird ein Trend werden, dass wir zu diesem Kern kommen, weil wir eben, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen dahin, wir müssen da lang. Genau.
Ja, voll.
Welche Unternehmen haben in Zukunft keine Chance mehr? Und vor allem auch, was ist in Zukunft noch die Daseinsberechtigung von einem Unternehmen?
Ich glaube, Unternehmen, die eben keine Chance haben, sind eben die, von denen wir vorhin gesprochen haben, die eben sich nicht an den Wandel anpassen können, weil sie eben sehr fragmentiert arbeiten, weil sie kein gemeinsames Leitbild haben, weil sie vielleicht auch eben an gewissen Produkten, Services, Dienstleistungen hängen, die vielleicht so aber eigentlich gar nicht mehr funktionieren und dann eben vielleicht auch nicht den Mut haben zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen neuen Weg oder wir probieren einen neuen Weg aus. Und das ist einfach was wir natürlich auch gerade im Mittelstand merken oder spüren in den Projekten, in denen wir sind oder in den Organisationen, dass das eben schwierig ist. Ne? Wir haben das jetzt die letzten 20, 30 Jahre so gemacht, das hat funktioniert. Und jetzt zu sagen, okay, mit der Wandelbarkeit, die gerade herrscht oder eben auch dem verändernden Markt auf verschiedenen Ebenen, sollten wir jetzt eigentlich einen anderen Weg eingehen, aber wir trauen uns eigentlich nicht. Und ich glaube, das sind Unternehmen, die einfach Schwierigkeiten haben werden.
Ja, ich denke, ich versuche es ein schönes Wort gesagt, Mut. Also ich glaube, es braucht einfach Mut, eben sich mit der Organisation auseinanderzusetzen, Mut, sich mit der Value Proposition auseinanderzusetzen, Mut, sich mit der Technologie, Mut, Menschen mitzunehmen. Und dann, glaube ich, ja, steht ihm nicht viel im Wege. Also man muss einfach mutig sein. Und ich glaube, das geht jetzt halt auch gerade in diesen Zeiten, ne? Resilienz zu sein, also Resilienz zu haben und mutig voranzuschreiten, sich die Themen auch anzugucken, da wo es weh tut.
Und natürlich auch vielleicht eben noch der Punkt der Kundenzentrierung, was ja auch starker Fokus bei uns ist in den letzten Jahren. Oder wo wir eigentlich auch beide herkommen, eben dieses menschzentrierte, kundenzentrierte Arbeiten. Und auch immer noch was, wo man überraschenderweise oft in Projekten drauf stößt, dass diese Haltung noch nicht angekommen ist, dass wir uns mehr mit unserem Kunden auseinandersetzen müssen. Und eben in dieser Speed-Geschwindigkeit, in der wir gerade alle sind und auch eben mit technologischen Treibern wie KI, da ist so viel Veränderung gerade da, dass wir eigentlich jetzt mehr denn je uns mit dem Endkunden auseinandersetzen müssten und auch mit der Wertschöpfung, um halt wirklich dranbleiben zu können und eben auch dieses Potenzial, was ja auch da ist, eigentlich auszuschöpfen. Also ich finde, dass wir oft auch so in dieser Haltung verfallen, dass eben KI kommt da jetzt auf uns zu und eben es wird viel verändern, es ist sehr destruktiv. Und es kriegt dann so eine negative Haltung auch. Also wir merken es auch manchmal bei uns selbst, dass wir dann eben einfach so overloaded sind mit wieder den neuesten Entwicklungen. Und es ist einfach eben viel und ungreifbar. Aber nichtsdestotrotz eben, glaube ich, ist es extrem wichtig, das auch positiv zu betrachten und die Möglichkeiten daraus zu betrachten. Auch gerade als Unternehmer oder eben in Unternehmen, dass man einfach extrem viel Potenzial hat, neue Absatzmärkte zu schaffen und etwas Neues zu gestalten.
Dann habe ich noch eine Frage an euch. Was möchtet ihr noch sagen?
Ich würde super gerne noch was zu Leap sagen, weil ich natürlich jetzt extrem freudig auf den Launch von Leap schaue. Leap gibt es ja schon eben von Tobias und Dan und Tobi gegründet. Drei wunderbaren Menschen und ich eben möchte einfach noch ganz kurz zu Leap sagen, das, was ich gerade so schön finde, was entstanden ist in den letzten Monaten mit der neuen Positionierung, ist, dass wir eben einen großen Erfahrungsschatz mitbringen im Produkt- und Service-Design und die letzten Jahre aber eben gemerkt haben, dass wir immer an dieser Oberfläche kratzen und eigentlich viel tiefer rein wollen in die Organisation, um wirklich eben Veränderungen voranzutreiben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bin da eigentlich sehr pragmatisch geworden, in dem Sinne auch, wenn ich jetzt in eine Organisation komme und es geht um ein Transformationsprojekt, dann habe ich nicht mehr dieses utopische Bild, dass ich jetzt die ganze Organisation verändere, sondern eben ich schaue, wo kann ich den meisten, wo ist der Hebel, dass ich am meisten Wert schaffen kann mit der Arbeit, die wir reinbringen. Und ich finde das jetzt so schön, dass wir Leap genau da positionieren, also dass wir Produkt- und Service-Innovationen gemeinsam in Co-Kreation aufsetzen und dennoch mit einer gewissen Klarheit und Entscheidungsmacht reingehen, um zu schauen, wie müssen wir die Organisation dahinter, also wirklich das Betriebssystem mit all den Verantwortungen, Rollen, Entscheidungswegen strukturieren, damit wir zu diesem Output kommen. Und eben, mein Herz schon in meiner Stimme, ich bin einfach sehr excited, was das angeht, Leap da rauszubringen und eben auch die Projekte, die wir jetzt gerade die letzten Wochen eingetütet haben, anzugehen und lieb damit zu leben.
Voll. Schöne Worte, Mary. Freue mich auch, wie gesagt, mega. Und es war eine schöne und intensive Zeit jetzt die letzten Monate, eben wie gesagt auch nochmal, ja wie gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen noch erwachsener zu werden mit Leap und sich eben und auch in diese neuen Herausforderungen hineinzuwachsen, die Organisationen eben auch haben. Und eben diese Muster, die wir halt auch über die Jahre jetzt erkannt haben, die sich auch immer wieder bestätigen, halt auch durch diese neue Positionierung, durch diese neue Haltung, die Haltung besteht ja schon immer eigentlich, aber quasi diese Haltung auch dann in die Organisation, quasi in Leap auch mit reinzubringen und quasi diesen riesen Themen, die wir gegenüberstehen momentan und Organisationen gegenüberstellen, halt auch dann wirklich gut begleiten zu können. Und ich freue mich auch auf alles, was kommt. Und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, um jetzt coole Projekte anzugehen und Organisationen da wirklich zu unterstützen, wo es weh tut.
Die beste Zeit ist immer jetzt.
Jetzt, genau.
Ja. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, Glückwunsch auf zur neuen Positionierung und viel Erfolg bei euren Projekten. Dankeschön.
Danke, Robert. Danke, Mel.
Vielen, vielen Dank, Robert.